Italien im Herbst 1943. Der Zweite Weltkrieg tobt und die deutsche Wehrmacht hat große Teile des Landes besetzt, verbreitet Angst und Schrecken. Auch in der Toskana, wo die Sonne gerade langsam untergeht und die schottrige Straße zwischen Florenz und Assisi in goldenes Licht hüllt. Eine wunderschöne Szenerie, trotz aller Kriegswirren. Doch für die hat ein Mann auf einem Fahrrad keinen Blick übrig. Er kennt sie, in- und auswendig diese Straße. Über 30 Mal ist er die Strecke bereits gefahren, hin und zurück über 300 Kilometer, jeweils an nur einem Tag. Er strampelt mit entschlossener Miene, den Blick stur auf den schottrigen Weg vor sich gerichtet, in höchstem Tempo durch die Hügel. Dieser Mann ist Gino Bartali, Radsportheld Italiens, Ende der 30er Jahre, vielleicht der beste Radprofi der Welt. Gewinner des Giro d'Italia und der Tour de France. Doch sein Fahrrad, das ihn zu seinen großen Erfolgen getragen hat, ist heute mehr als nur ein Sportgerät. Heute geht's für Bartali nicht um Siege, um Medaillen oder Ruhm. Heute geht's ums Überleben. Denn Bartali fährt gerade kein Rennen, sondern er ist als Schmuggler unterwegs. Als Schmuggler für das Gute, als radelnder Widerstandskämpfer.
Das war schon eine ziemlich gefährliche Mission für Bartali, denn überall patrouillierten Soldaten, die jeden Reisenden ausführlich filzten.
Bartalis Fracht ist brisant. Er schmuggelt gefälschte Pässe an Soldatentrupps und Straßenkontrollen vorbei und rettet damit Hunderten verfolgter Juden das Leben, indem er seins riskiert.
Die Chromteile des Rades blitzten nie der Sonne und der Pilot eines Flugzeugs hielt das für eine auf ihn gerichtete Waffe und schoss. Er traf aber zum Glück nicht.
Eine selbstlose und gefährliche Tat, die viele Fragen aufwirft. Wie hat er das gemacht? Warum setzte er dafür alles aufs Spiel? Und warum flog er nicht auf? Wie wurde ein Radsportstar zum heimlichen Helden des Widerstandes, zu einem radelnden Oskar Schindler, wenn man so will? Und warum hat er selbst darüber nie gesprochen?
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport in einem Fall, der eigentlich kein Kriminalfall ist, in dem Sinne wie die, über die wir sonst an dieser Stelle berichten. Heute geht's um die Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten, um den Holocaust, das größte Verbrechen an der Menschlichkeit aller Zeiten und vor allem um einen Sportler, der sich selbstlos dagegen auflehnte. Sogenannte Helden gibt's in der Sportgeschichte viele, doch nur wenige tragen dieses Attribut Held auch wirklich zurecht und einer von denen ist Gino Bartali. Ein Held auf dem Rad. Bartali galt nicht nur als bester Bergfahrer der 30er, 40er und 50er Jahre, er war auch einer der besten Rundfahrer, gewann 1936, 37 und 46 den Giro d'Italia und 1938 und 48 auch die Tour de France. Dazu gewann er viermal Mailand-San Remo. Doch Bartali war eben nicht nur sportlich ein Held, sondern vor allem auch abseits der Straße. Als Helfer der Resistenza, der italienischen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, rettete er hunderten italienischen Juden das Leben, indem er sein eigenes riskierte. Denn wer sich den Anordnungen der deutschen Besatzer widersetzte, der wurde erschossen und wer jüdischen Glaubens war, wurde unerbittlich gejagt und in Konzentrationslager deportiert oder sogar an Ort und Stelle sofort umgebracht.
Gino Bartali war zwar kein besonders politischer Mensch, aber er war gläubiger Katholik, ein guter Christ. Deshalb hasste er die Nazis und deshalb hasste er eben auch die gesamte Ideologie des Faschismus.
So ordnet der Radsportexperte Lukas Kruse den Protagonisten dieser Tatort-Sportfolge ein. Und diese Ablehnung des Faschismus, die er hier beschreibt, die hatte Bartali bereits einige Jahre zuvor gezeigt, erstmals auch öffentlich nach seinem Sieg bei der Tour de France 1938. Da hatte Bartali Italiens faschistischen Staatsführer, den Duce Benito Mussolini, gleich mehrfach brüskiert, öffentlich. Sein Sohn Andrea Bartali erinnerte sich 2013 beim Festival Francescana an den Mut seines Vaters, damals dem Duce bei der Toursiegerehrung eine verbale Ohrfeige zu verpassen.
Als er ausgezeichnet werden sollte, hoben alle die Hand zum Gruß. Er aber sagte nur, danke. Ich danke der Madonna, die mich beschützt hat, werde ihr zu Ehren eine Messe halten und in Lourdes Blumen niederlegen.
Eigentlich hatte Mussolini nämlich erwartet, dass Bartali ihm seinen Sieg widmen würde. Doch Bartali dachte gar nicht dran. Vom faschistischen Regime wollte er sich schließlich schon damals nicht vereinnahmen lassen. Weder auf der offiziellen Siegerehrung in Paris noch später bei seiner Siegerradioansprache ans italienische Volk. Und das war ein Affront, der aber wegen Bartalis großer Popularität und Beliebtheit folgenlos blieb und den Radsportstar deshalb auch darin bestärkte, weiter im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen das verhasste Regime zu arbeiten. Und eine Gelegenheit dazu bot sich ihm an einem Herbstabend des Jahres 1943.
Der Anruf kam ziemlich spät abends und war auch ein bisschen mysteriös. Elia Dalla Costa war am anderen Ende der Leitung, der war damals Kardinal von Florenz. Er sagte nicht viel, bat Bartali nur, ihn dringend im Dom zu besuchen. Kardinal Dalla Costa war ein alter Freund der Familie Bartali, er hatte bereits Gino und seine Frau getraut und eben den Sohn getauft und er diente Bartali in vielen Fragen auch als wichtiger Ratgeber.
Deshalb zögerte Bartali auch keine Sekunde, kaum hatte er den Hörer eingehängt, schwang er sich auch schon auf seinen Rat und fuhr zu den Amtsräumen des Kardinals. Im Kopf nur eine Frage. Was könnte der Kardinal nur so Wichtiges besprechen wollen?
Bartali wurde auch gar nicht lange auf die Folter gespannt. Der Kardinal kam ohne Umschweife zur Sache und erzählte Bartali von seiner Arbeit im katholischen Widerstand, wie er Juden vor der Verfolgung durch die Nazis verschenkt und ihnen half, aus Italien zu fliehen.
Elia Dalla Costa hatte extra dazu eine Untergrundorganisation ins Leben gerufen, die er von Florenz aus steuerte. Er kannte die Verstecke hunderter, ach was tausender Juden in ganz Italien und er wollte so viele wie möglich von ihnen in Sicherheit bringen. Und das hieß außer Landes. Im November 1938, da hatte Benito Mussolini in Italien erstmals Rassengesetze erlassen. Sie entrechteten die Juden damals systematisch. Verfolgt wurden sie aber noch nicht. Doch 1943 änderte sich die Lage dann dramatisch.
Offiziere und Mannschaften einer italienischen Einheit stellen sich unter dem Befehl einer deutschen Kampfgruppe. Diese italienische Einheit gehört zu den zahlreichen italienischen Truppenverbänden, die dem Aufruf der neuen faschistischen Regierung folgten. Sie erklärten sich zur Weiterführung des Kampfes an der Seite Deutschlands bereit.
So heißt es in einer Original-Wochenschau aus dem Jahr 1943. Nachdem Mussolini zunächst gestürzt worden war und Italiens Regierung einen Waffenstillstand mit den Alliierten ausgehandelt hatte, marschierte die deutsche Wehrmacht ein, besetzte Mittel- und Norditalien und setzte Mussolini als Marionette wieder ein und machte dann systematisch Jagd auf Juden. Juden zu schützen, indem man ihnen half, sie ins Ausland zu bringen, wurde aber immer schwieriger, seit die deutschen Besatzer die Grenzen zur neutralen Schweiz dann auch geschlossen hatten. Grundsätzlich konnten Italiener zwar ausreisen, aber das galt eben nur für Katholiken mit italienischen Pässen. Wer jedoch als Jude an der streng kontrollierten Grenze erwischt wurde, wurde sofort erschossen. Daher hatte Elia Dalla Costa einen Passfälscherring hochgezogen, um mit neuen Pässen aus Juden Katholiken zu machen und sie dann außer Landes zu bringen. Das klingt jetzt allerdings etwas einfacher, als es wirklich war, erläutert Andrea Bartali hier.
Per salvare queste persone doveva procurarsi un'enormità di documenti, perché non era il cambio di identità.
Man brauchte dafür jede Menge Dokumente. Es musste ja nicht nur ein Name oder eine Identität verändert werden. Man brauchte Fotos, Lebensmittelkarten, Schülerausweise, Militärausweise. Es waren enorme Mengen.
Das Drucken war letztlich einfach, aber das alles vorzubereiten, entsprechende Informationen zusammenzutragen, das war schon eine logistisch ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Und dann mussten ja Passfotos, Dokumente, Passierscheine und später die fertig gefälschten Ausweise auch noch durch die von der Wehrmacht besetzte Toskana hin und her geschmuggelt werden. Also möglichst unauffällig und vor allem schnell. Und hier kam der Radfahrer Bartali ins Spiel.
Der Kardinal sagte zu ihm, pass auf, wir haben hier diese Situation, wir müssen geheime Dokumente transportieren, aber uns fehlt jemand, der diese Transportfahrten macht.
Bartali kannte schließlich alle Wege der Umgebung, die offiziellen, aber auch die Schleichwege. Und er hatte Kondition, konnte schnell und ausdauernd auf dem Rad fahren und er fiel, wenn er durch die Gegend strampelte, nicht auf. Das tat er schließlich sowieso jeden Tag, denn obwohl seine Profikarriere nach dem Kriegseintritt Italiens 1940 auf Eis lag, weil während des Zweiten Weltkriegs keine großen Radwettbewerbe stattfanden, hatte Bartali weiter trainiert, sich fit gehalten. Irgendwann würde der Krieg ja mal enden und dann wollte er bereit sein. Das wusste Dalla Costa und so bat er ihn, seine Trainingsfahrten vielleicht etwas auszudehnen, um für die Resistenza als Kurierfahrer tätig zu werden. Unter größter Geheimhaltung, versteht sich. Weder seinen engsten Freunden noch seiner Frau durfte er davon etwas erzählen. Jeder Mitwisser hätte es nämlich mit dem Leben bezahlt, wäre die ganze Unternehmung aufgeflogen.
Das war schon eine ziemlich gefährliche Mission für Bartali, denn überall patrouillierten Soldaten, die jeden Reisenden ausführlich filzten, aber ein berühmter Sportstar, das Idol eines ganzen Landes, würden sie vielleicht unbehelligt passieren lassen, wenn er ihnen zumindest glaubhaft machen könnte, einfach nur zu trainieren. So die Idee von Kardinal della Costa.
Im Prinzip keine schlechte Idee, denn im Radsport verrückten Italien, da kannte Bartali damals natürlich jedes Kind. Italienische Patrouillen hätten ihn ohne Zweifel durchgelassen. Schließlich wollten sie das Training ihres sportlichen Aushängeschilds nicht stören. Aber dass er nur auf Italiener treffen würde, war im von Deutschen besetzten Italien natürlich alles andere als sicher. Und genauso unsicher war, ob die deutschen Besatzungssoldaten den Radstar Bartali überhaupt erkennen würden. Und selbst wenn, würden sie ihn dann unbehelligt passieren lassen? Solche Gedanken hatte Bartali in diesem Moment aber nicht und selbst wenn, schob er sie beiseite, denn für ihn stand im Mittelpunkt, dass er helfen wollte. Und so zögerte er keinen Moment und sagte dem Kardinal seine Hilfe zu. Tja, aber warum tat er das so ohne großes Zögern, trotz aller Risiken? Der war ja noch relativ frisch verheiratet, hatte schon kleine Kinder, also eine Familie zu versorgen und damit auch große Verantwortung. Nun, das lag zum einen an seiner Grundüberzeugung. Der war ein guter Mensch, zeitlebens, für die Kirche und gegen die Faschisten. Das war Gino Bartalis Glaubenssatz. Aber er tat es auch aus Dankbarkeit für seinen Freund Elia Dalla Costa. Der hatte ihm nämlich in seiner schwersten Stunde beigestanden. Und dazu müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Gino hatte mehrere Geschwister, vor allem auch einen jüngeren Bruder, Giulio. Ebenfalls passionierter und vor allem hochtalentierter Radsportler. Das verband die beiden, sagt Ginos Enkelin der Rai.
Sie standen sich sehr nahe. Großvater sagte immer, dass Giulio stärker sei als er.
Ob er wirklich noch stärker war als der große Gino Bartali, das lassen wir mal dahingestellt, aber er war auf jeden Fall einer der ganz wenigen, der mit Gino mithalten konnte. Und die beiden malten sich aus, wie sie gemeinsam die Radsportwelt dominieren wollen.
Sie planten eine gemeinsame Zukunft, in der einmal mein Großvater gewann und beim nächsten Mal dann sein Bruder.
Doch ein schwerer Unfall durchkreuzte diese großen Pläne bei einem Rennen in den Bergen. Da kollidierte Giulio bei einer rasenden Abfahrt mit einem Auto. Schwer verletzt wurde er zwar noch ins Krankenhaus gebracht und operiert, doch seine Verletzungen waren zu schwer. Er starb im OP, während der eilig herbeigerufene Gino seine Hand hielt.
Dass er bei einem Radunfall starb, hatte ihm ein schlechtes Gewissen gemacht. Er hatte ihn schließlich in dieser Leidenschaft bestärkt.
Der Tod des geliebten Bruders, ein heftiger Einschnitt im Leben und in der Karriere des Gino Bartali.
Giulios Tod war ein Trauma. Mein Großvater hatte sogar beschlossen, mit dem Rennsport aufzuhören.
Kardinal Dalla Costa war es, der ihm in dieser Zeit beistand, ihm spirituellen Rat gab, zu einem engen Freund wurde. Dalla Costa war es auch, der Bartali und seine Frau Adriana später vermählte. Er taufte seinen Sohn, die zwei standen sich sehr nahe und er hatte neben Adriana großen Anteil daran, dass Bartali letztlich weiter Rad fuhr. Und 1937 noch einmal den Giro und 1938 dann die Tour de France gewann. Gino hatte nie gewusst, wie er ihm hätte danken können. Doch in diesem Moment, da war es ihm klar, er konnte gar nicht anders. Er musste helfen und er wollte helfen. Seinem Freund, aber noch mehr den Hunderten, dem Tode geweihten Juden. Gino Bartali hatte vom Kardinal also Papiere und Fotos bekommen, aus denen in Assisi gefälschte Ausweise für bedrohte Juden gedruckt werden sollten. Er rollte die Dokumente fest zusammen, ging zu seinem Fahrrad, montierte den Sattel ab und schob die Papierrollen in das seiner Meinung nach sicherste Versteck, das sein Fahrrad bot, ins Sattelrohr. Dann baute er den Sattel wieder an und radelte los. In einem Beitrag von TV Internet Uno erinnerte sich Bartalis Sohn Andrea.
Mein Vater brachte die Dokumente von Florenz nach Assisi. Auf dem Rückweg nahm er andere Dokumente wieder mit zurück nach Florenz. Eine Strecke sind 160 Kilometer. Er fuhr sie hin und 160 Kilometer wieder zurück. An einem Tag.
Fast 360 Kilometer an einem Tag. Eine enorme Kraftanstrengung. Und vor allem, Bartali fuhr diese enorme Distanz eben nicht nur einmal, sondern mehrfach in der Woche. Und er fuhr nicht nur nach Assisi, sondern quer durch die ganze Toskana, nach Lucca zum Beispiel, sogar noch weiter nach Genua oder nach Rom. Insgesamt zwischen 30 und 40 Mal trotzte Bartali so Wind und Wetter, den mitunter extrem schwierigen Straßenverhältnissen und vor allem natürlich den Gefahren durch patrouillierende Soldaten. Und bei diesen Begegnungen mit den Soldaten wurde es nicht nur einmal brenzlig. Mehr als einmal sogar wurde auf ihn geschossen. Einmal sogar aus einem Flugzeug.
Die Chromteile des Rades blitzten nie der Sonne und der Pilot eines Flugzeugs hielt das für eine auf ihn gerichtete Waffe und schoss. Er traf aber zum Glück nicht.
Und natürlich hielten ihn auch regelmäßig Straßenposten an, erzählt hier Andrea Bartali dem Telegiornale La Sette.
Er wurde oft gestoppt. Ihn kannten schließlich fast alle. Er hatte den Giro gewonnen, die Tour und Mailand-Sanremo. Wichtige, große Siege. Die Jungs, die ihn gestoppt haben, die wollten mit ihm über Sport sprechen. Er hat angehalten, mit ihnen gesprochen und kam immer davon.
Seine Popularität schützte Gino Bartali vor einer vorschriftsmäßigen Kontrolle. Wenn Soldaten sein Rad genauer inspizieren wollten und zum Beispiel den Sattel abmontieren wollten, erklärte er ihnen, dass alles perfekt eingestellt wäre, damit er seine maximale Geschwindigkeit erreichen könne und sie auf gar keinen Fall irgendetwas anfassen dürften, um seine Trainingserfolge nicht zu gefährden. Ja, und das zog dann bei den Radsportfans und rettete ihm auf der Straße wohl auch das Leben. Aber meist wollten die Soldaten ihn auch gar nicht kontrollieren, sondern einfach nur mit dem großen Star sprechen. Vielleicht den einen oder anderen Radsporttipp noch abgreifen, erzählt Andrea Bartali.
Die hielten ihn nicht an und fragten nach Ausweisen. Die fragten ihn aus. Gino, was hast du in diesem Rennen gemacht? Oder in dem? Gino, gib mir bitte ein Autogramm. Und Papa war spontan und vor allem herzlich. Er machte das alles. Und außerdem musste der Krieg ja mal enden und er sich fit halten. Das glaubten alle und ließen ihn fahren.
Trotzdem kamen ihm die Nazis irgendwann doch auf die Schliche. Im Juli 1944 wurde er sogar verhaftet und verhört, aber auch hier hatte er Glück. Einer der Verhörenden war sein ehemaliger Vorgesetzter beim Militär und der konnte die anderen überzeugen, dass Bartali unschuldig wäre. Ja, und so wurde er nach nur 2 Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Und er rettete im Gegenzug rund 800 Juden vor der Ermordung. Aber nicht nur durch seine Kurierfahrten, sondern er gewährte außerdem einer verfolgten jüdischen Familie Unterschlupf in seinem Keller, der Familie von Giorgio Goldenberg nämlich, der hier in einer Doku der Rai davon erzählt.
Prima eravamo alcuni giorni proprio nel suo appartamento. Poi a un certo momento.
Erst waren wir ein paar Tage in seiner Wohnung. Dann mussten wir zur Sicherheit in den Keller seines Hauses umziehen. Ihm gehörten 2 Häuser nebeneinander. Der Keller war nicht in seinem Wohnhaus, sondern in dem nebenan. Und da lebten wir für 1 Jahr.
Und Gino Bartali spionierte auch für den Widerstand, lieferte wichtige Informationen über Truppenbewegungen zum Beispiel. Denn auf seinen Kurierfahrten spionierte er so ganz nebenbei die Wehrmacht aus. Für andere und unter Einsatz seines Lebens.
Darüber gesprochen hat Bartali zeitlebens nie. Ehre und Anerkennung waren ihm einfach nicht wichtig und die Freundschaft zu Kardinal Della Costa, Nächstenliebe und sein katholischer Glaube waren der Antrieb. Kurzum, er war einfach ein guter Mensch.
Gutes tut man, aber spricht nicht drüber.
Das war sein Credo, erzählt seine Enkelin hier bei der Rai und sieht darin einen Ausdruck seiner Generosität und Bescheidenheit. Helden, erinnerte sich Sohn Andrea bei einem seiner Vorträge, das waren nach Gino Bartalis Definition immer andere Menschen, aber keinesfalls er.
Wenn jemand zu ihm sagte, du bist ein Held, Gino, dann sagte er nein. Echte Helden sind die, deren Seelen und Herzen gelitten haben, die für ihre Lieben gelitten haben. Ich bin nur Radsportler.
Und als Radsportler wollte er der Nachwelt auch in Erinnerung bleiben. Dass er das dann aber eben nicht tut, sondern vor allem als echter Held, hat auch damit zu tun, dass er für seine Beteiligung an der Rettung verfolgter Juden posthum, Jahre nach seinem Tod im Jahr 2000, in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zum Gerechten unter den Völkern und Ehrenbürger Israels ernannt worden ist. Als quasi radelnder Oskar Schindler.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.